Gesellschaftskritik, das ist ein Stichwort, das im tagesaktuellen Programm von Radio Korax immer wieder ganz oben steht. Und so versuchen wir hier immer wieder auch einen kritischen Blick auf den Kapitalismus zu werfen. Wenn man den Kapitalismus kritisiert und wenn man versucht zu zeigen, dass es da ein ganz grundlegendes Problem gibt, dass die Probleme der Gegenwart ganz eng und zwangsläufig mit der kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängen, dann gibt es auf diesen Versuch immer wieder ganz interessante Reaktionen. Wenn man den Kapitalismus kritisiert, kommt man zum Beispiel immer mal wieder zu hören, das ist ja gut und schön und ich gebe dir da auch recht in dem, was du zum Kapitalismus sagst, aber die Frage ist natürlich, wie soll es denn anders gehen? Und wenn man so gefragt wird, ob man weiß, wie es denn besser funktionieren soll, da muss man oft erstmal schlucken. Eigentlich kann man gar nicht genau sagen, wie so eine nicht-kapitalistische Gesellschaft aussehen soll. Viele linke, kapitalismuskritische Leute sagen dann in so einer Situation, naja, es kommt jetzt erstmal gar nicht so sehr auf den Gegenvorschlag an, sondern in erster Linie geht es erstmal um die Wahrheit der formulierten Kritik. Alles Weitere ergibt sich dann schon irgendwie. Die linksradikale Gruppe The Future is Unwritten aus Leipzig sagt aber, dass es trotzdem wichtig ist, sich zumindest die Frage zu stellen, wie eine nicht-kapitalistische Produktionsweise in Grundzügen aussehen könnte. Und so hat diese Gruppe eine Veranstaltungsreihe organisiert, die den Titel trägt Where is an Alternative? Und diese Veranstaltungsreihe beginnt heute Abend in Leipzig. Aus diesem Anlass habe ich hier jetzt einen Genossen von der Gruppe The Future is Unwritten am Telefon. Guten Morgen, schön, dass du Zeit für uns hast.
Guten Morgen.
Es geht ja in eurer Reihe um die Frage nach einer Alternative zur herrschenden Produktionsweise. Aber zunächst ist ja auch erstmal ganz interessant, ich hatte das schon gesagt, die Gruppe, in der du Mitglied bist, heißt The Future is Unwritten. Was ist denn das eigentlich für eine Gruppe?
Genau, also wir sind eine kommunistische Gruppe aus Leipzig, die organisiert ist im bundesweiten ums ganze Bündnis. Und genau, wir haben Themenbereiche Antifaschismus, Feminismus, soziale Kämpfe, und eben auch Kommunismus, also dieser Arbeitskreis Kommunismus, hat eben jetzt diese Veranstaltungsreihe organisiert.
Da habt ihr euch mit diesem Arbeitskreis Kommunismus sozusagen dazu entschieden, öffentlich die Frage zu stellen, where is an alternative? Eine Veranstaltungsreihe über nicht-kapitalistische, bedürfnisorientierte Produktionsmodelle. Wie kam es denn dazu, dass ihr genau das Thema da bearbeiten wolltet?
Also wir beschäftigen uns ja also auch als also kommunistische Gruppe eben mit Kapitalismuskritik und es hat auch in allen unseren Themenbereichen spielt das eine große Rolle, eben wie auch diese verschiedenen Herrschaftsformen und Probleme mit der kapitalistischen Produktionsweise zusammenhängen. Und auch als kommunistische Gruppe beschäftigen wir uns auch natürlich mit dem, was historisch unter Kommunismus firmiert oder was als Kommunismus bezeichnet wurde, was wir jetzt Realsozialismus nennen würden und kritisieren das natürlich auch stark und wollen uns davon authentisch abgrenzen, uns aber trotzdem kommunistische Gruppe nennen, weil wir uns eben auf die Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx berufen und uns damit beschäftigen. Aber ja, und die Idee kam eben, dass wir halt, um uns auch authentisch von diesen Versuchen des Realsozialismus abzugrenzen, also aus der Reflexion dadurch, dass wir eben überlegen müssen, was heißt denn eigentlich Kommunismus für uns, genau, und was wollen wir eigentlich dem Kapitalismus entgegensetzen. Genau, und deswegen heißt unsere Reihe der Untertitel Wege in eine bedürfnisorientierte Ökonomie, weil Kommunismus für uns erstmal gar nicht unbedingt befreite Gesellschaft oder so heißt, also ja, als Endziel vielleicht schon, ne, aber einfach erstmal eine Produktionsweise, die auf Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaftsmitglieder gerichtet ist und nicht auf Profitmaximierung. Und das sehen wir eben, aber wie du ja auch schon meintest, dass das diese Frage nach dieser anderen Produktionsweise oft nicht beantwortet wird, das hattest du ja auch als Problem dargestellt. Und wir sehen das, also diese Diskussion erstmal über diese Frage auch als Teil von einem Projekt, wieder eine breite kommunistische Bewegung zu werden. Also wir glauben, dass wir in Reaktion auf diese ganzen Probleme des erstarken völkischer, nationalistischer Bewegung etc. einfach wieder eine breite kommunistische Arbeiterin bzw. soziale Bewegung brauchen. Und Teil davon wäre für uns eben zu überlegen, was wir dem Kapitalismus eigentlich entgegensetzen wollen, dass wir uns dadurch auch in unseren verschiedenen Bereichen darauf berufen können und als konkretes politisches Ziel setzen können. Genau.
Also ich habe auch so das Gefühl, dass ja sozusagen eine linke emanzipatorische Kapitalismuskritik, dass die vielleicht mehr Überzeugungskraft hätte, wenn man denn ungefähr sagen kann, wo man denn eigentlich genau hin will. Natürlich ist das ja auch irgendwie so ein Problem, und das findet ja auch in der Debatte innerhalb der Linken, innerhalb der kommunistischen Bewegung statt, wo dann oft zum Beispiel gesagt wird, ja, wenn man jetzt versucht, so ein zukünftiges Gesellschaftssystem sich auszumalen und sowas vielleicht irgendwie zu entwerfen, dann ist man sozusagen in seiner Prägung durch die Gesellschaft ja irgendwie, kommt man dann vielleicht dahin, dass dieser Gesellschaftsentwurf immer noch viel zu sehr verhaftet ist in der Gegenwart, die man ja irgendwie ablehnt. Das kommt dann oft sozusagen mit diesem Stichwort des Bilderverbots einher, also dass man sagt, okay, es geht erstmal um eine bestimmte Negation, das heißt, es geht erstmal nur darum zu sagen, was man sozusagen ablehnt an dieser Gesellschaftsform, und im Zuge dessen wird sich das dann irgendwie ergeben. Ich vermute, dass ihr sozusagen ja euch auch Gedanken gemacht habt über diese Art von Diskussion. Was für Gedanken habt ihr euch denn da gemacht zu solchen Sachen wie diesem Bilderverbot?
Genau, ja, das ist ja so ein herrschendes Dogma in der radikalen Linken, wie wir finden, leider. Und haben uns natürlich deswegen auch damit beschäftigt und natürlich auch ein extra Panel in der, also so in Teil in unserem Vortrag heute beschäftigt sich damit auch kurz. Aber genau, also wir wollen auf jeden Fall darüber reden. Ich kann auch gleich ein paar Argumente sagen. Genau, also ich kann aber auch erstmal darauf verweisen, dass bei uns ging es viel über die Gruppe Paris, das ist so eine Gruppe aus Berlin, mit denen haben wir uns dann auch mal connected. Die haben da schöne Texte zugeschrieben. Einer, also da gibt es auch eine Internetseite, paris.net, paris.net. Die haben so einen Text, den haben sie auch mal in der Phase 2 veröffentlicht, der heißt Spinner, Utopisten, Antikommunisten. Genau, da geht es eben genau darum, warum sie eigentlich dieses Bilderverbot irgendwie in Frage stellen. Und das ist ein sehr guter Text, aber ich kann mal kurz zusammenfassen, was wir uns dazu denken. Also wir würden eben sagen, dass so eine, wie du auch schon meintest, ne, dass diese Negation, also diese Kritik schon wichtig ist, also Kapitalismus erstmal abzulehnen, aber dass eben diese abstrakte Negation, irgendwie so Kapitalismus ist schlecht, erstmal nicht ausreichend ist, weil es eben kein konkretes politisches Ziel setzt. Und wir würden auch sagen, dass halt diese abstrakte Negation gleichzeitig auch immer eine abstrakte Position ist. Also wenn ich sage, Kapitalismus ist irgendwie schlecht, sage ich auch gleichzeitig logisch notwendig, Nicht-Kapitalismus ist irgendwie gut. Oder wie es auch oft gesagt wird, dann wird einfach abstrakt halt Kommunismus gesagt. Aber diese Abstraktheit, also so Kommunismus oder befreite Gesellschaft, das ist, würden wir sagen, ist halt einfach als politische Bewegung mit konkreten politischen Zielen einfach naiv. Und auch gerade wenn es um Ökonomie geht, also diese komplexen, hochkomplexen Vorgänge der modernen Gesellschaft, würden wir sagen, stellen sich nicht einfach von selbst her nach irgendwie der Revolution in Anführungszeichen, sondern wir müssen halt jetzt schon über so möglichst herrschaftsfreie Organisierungsformen nachdenken. Aber was du ja auch meintest, ist immer der Vorwurf ist, dass man dann das Bestehende bloß reproduziert in seinen eigenen Ideen, weil man ja selbst im Bestehenden sozialisiert worden ist. Da würden wir halt sagen, dass wir erstens so einen Ökonomismus ablehnen, in dem das Bestehende Sein so sehr das Bewusstsein bestimmt, dass eigentlich gar keine neuen Ideen entworfen werden können. Aber also wir würden auch sagen, wenn man ja die Kritik formuliert, also am Kapitalismus, scheint man ja selbst auch aus diesem Verblendungszusammenhang auszubrechen. Also dann, man stellt ja einen Wahrheitsanspruch auf die eigene Kritik. Und das heißt, diese Kritik zumindest scheint nicht bloß im Bestehenden verhaftet zu sein. Genau, und deswegen würden wir sagen, erstmal, dass Kritik und auch daraus Folgendes möglich ist. Wir würden aber sagen, dass halt an der Kritik ja auf jeden Fall was dran ist. Dass eben, dass man immer Gefahr läuft, Bestehendes zu reproduzieren. Deswegen würden wir auch sagen, dass neben der Kritik am Bestehenden es auch ganz wichtig ist, halt bereits im Kleinen, in politischen Gruppen, in sozialen Kämpfen etc. das Bessere schon praktisch auszuprobieren und dann wieder kritisch zu reflektieren. Und eigentlich ist unsere Idee jetzt mit diesem Denken über Kommunismus, dass wir diese Projekte im Kleinen einfach gedanklich erweitern wollen, damit diese wichtigen Projekte auch aus so einem Inseldasein rauskommen, weil das ist immer auch der Vorwurf, der dann diesen im Bestehenden, diese Praxen, diese kommunistischen Praxen im Bestehenden, was denen immer vorgeworfen wird, ist ja, dass sie halt ja auch in so einem Inseldasein verhaftet bleiben. Also dass, wenn wir zum Beispiel so Projekte der Arbeiterinnen-Selbstverwaltung nehmen, dass sie eben auch den bestehenden gesellschaftlichen Zwängen ausgesetzt sind und dass denen immer vorgeworfen wird, ja okay, ihr manifestiert auch bloß das Bestehende oder ihr reproduziert es auch bloß. Und wir würden halt sagen, dass diese Projekte total wichtig sind, weil wir dann erstmal halt eine Praxis haben, auf die wir dann wieder kritisch reflektieren können. Also dass es nicht einfach nur in die Wolken gedacht ist, sondern wirklich an der Empirie sozusagen. Und dass wir dann aber, wenn sich solche Projekte auf ein Konzept, was darüber hinausgeht, aus diesem Kleinen beziehen und es sozusagen damit mit einer revolutionären Forderung verbindet, dass man dadurch diesem Inseldasein entgegenwirken könnte. Und außerdem nächster Punkt wäre auch noch, also auch in dieser Ökonomismuskritik wäre auch noch ein Punkt, dass wir eben auch sagen würden, dass wir jetzt keine Utopie oder sowas oder so irgendwie so einen Utopismus fahren wollen oder eine Utopie, eine vollständige Utopie entwerfen wollen, weil wir uns eben auf erstmal auf Grundprinzipien einer besseren Produktionsweise beschränken wollen. Und wir sagen auch, dass würden auch sagen, dass sich halt durch die Veränderung der Produktionsweise nicht alle gesellschaftlichen Probleme beseitigen würde, wie zum Beispiel das Patriarchat. Aber also so eine Umwälzung der Produktionsverhältnisse könnte natürlich einen wichtigen Rahmen schaffen zur Überwindung auch dieser Herrschaftsverhältnisse, die nicht vollständig reduzibel sind auf ökonomische Verhältnisse. Also wenn man zum Beispiel von der Verwobenheit von Patriarchat und Kapitalismus ausgeht. Genau, und allgemein kann man halt sagen, dass wir die Gesellschaft nicht am Reißbrett entwerfen wollen, die neue Gesellschaft, sondern erstmal einen Diskurs anstoßen wollen, an dem auch unsere Bewegung wachsen soll. Dass halt die Leute sehen, okay, die reden über konkrete politische Ziele und da gibt's, und es soll auch nicht irgendwie Festgeschriebenes sein, sondern eine Diskussion. Aber erstmal, dass wir überhaupt anfangen, darüber zu reden.
Jetzt ist ja der Ansatz dann von eurer Reihe auch einfach erstmal in die Geschichte zu schauen und zu gucken, okay, was gab es denn da für Vorstellungen oder für so Grundlinien von dem, wie so eine kommunistische Produktion aussehen könnte. Und was heute Abend Thema sein wird in dem Eröffnungsvortrag der Reihe, ist ja ein Text von 1930, ein Text, der den Titel trägt Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung. Das ist ein Text, der geschrieben wurde von der Gruppe Internationaler Kommunisten Holland, also so einer rätokommunistischen Gruppe, wo so jemand wie Anton Pannekoek dazugehört haben. Vielleicht kannst du mal sagen, was das für ein Text ist, was die sich da gedacht haben, was die sich da vorgenommen haben in diesem Text.
Der Text, also ich kann ja noch kurz noch zur so historisch diese Gruppe einordnen. Dann genau, und dann das dann noch zu dem Text was sagen. Also die Gruppe Internationale Kommunistinnen kommen eigentlich, oder nee, Kommunisten, genau, kommen eigentlich aus so einem sozialdemokratischen Parteienspektrum halt des frühen 20. Jahrhunderts, wo natürlich auch halt schon Kommunisten organisiert waren, die sich dann aber immer abgespalten haben, auch schon vom Ersten Weltkrieg, und dann eher so einen kleinen Zirkel Intellektueller dargestellt haben. Genau, und da waren immer die Thesen, dass sie sich also abgegrenzt haben von dieser sozialdemokratischen autoritären Organisationsform, in denen sie immer betont haben, dass das Proletariat eigenes Potenzial hat und dass es um die Selbsttätigkeit der Massen gehen müsste. Und dann haben dann erstmal so das Primat der Aufklärungsarbeit vor dem der Organisation gesetzt und halt an der Sozialdemokratie, wie gesagt, kritisiert, dass sie halt die proletarische Selbsttätigkeit eigentlich abwürgen würden zur Erhaltung der eigenen Organisation. Und dem Bolschewismus haben sie vorgeworfen, dass es dabei um autoritäre Kaderorganisationen gehen würde. Und man hat noch enge Verbindungen zu deutschen Linkskommunistinnen, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg, genau, die auch schon früh die leninische Parteienherrschaft kritisiert hat und immer die Spontanität der Massen betont hat, etc. Und genau, und die Selbsttätigkeit der Arbeiterinnenklasse als notwendiges Element der Revolution. Und die Gruppe Internationale Kommunisten haben dann 1926 schon auch veröffentlicht zur Zusammenarbeit der Reichswehr mit der Sowjetunion, also ganz früh immer schon Bolschewismus kritisiert. Und wie gesagt, haben sich aber immer weiter abgespalten und halt als kleiner intellektueller Zirkel agiert und eher theoretische Arbeit gemacht. Genau, und dann haben sich aber, wie gesagt, auch Lenin kritisiert und sich aber auch mit der Kritik Lenins an ihn selbst beschäftigt, der immer gesagt hat, oder was heißt immer, aber auf jeden Fall, dass eben diese Spontanität der Massen ja auch nicht hinreichend sei, dass es eine Art von Avantgarde braucht. Und die haben dann daraufhin als Reaktion gesagt, dass so die Aufgabe einer Avantgarde wäre, über das Mögliche aufzuklären, also als mithelfender Lehrer zu agieren und dabei die Selbsttätigkeit nicht abzuwürgen, aber eben über das Mögliche aufzuklären. Und im Zuge dessen hat der deutsche Rätekommunist Jan Apel einen ersten Entwurf zu den Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung im Gefängnis verfasst. Und es wurde dann 1930 das erste Mal veröffentlicht, wie du auch schon meintest, genau. Und ja, da geht es eben genau darum, zu betonen eigentlich, also so, was für eine Organisationsform oder wo eigentlich die proletarische Revolution hin muss. Aber ohne das irgendwie von oben aufoktroyieren zu wollen, sondern als Idee.
Genau, es geht ja da um die ganz grundlegende Frage, wie in einer kommunistischen Gesellschaft Produktion und Verteilung miteinander auch gekoppelt sein soll. Das heißt, wie sozusagen die Arbeitenden selber sozusagen ihre Bedürfnisse sozusagen befriedigen können mit den Produkten, die halt gesellschaftlich hergestellt werden. Also es geht ja da irgendwie um diesen Schlüssel, wie sozusagen die Verteilung gemessen werden kann oder wie das sinnvoll verteilt werden kann. Und da schlagen Sie ja vor, dass sozusagen so ein Verteilungsmechanismus von der Produktion her selber irgendwie so stattfinden soll. Und da ist ja ein zentrales Stichwort die gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit. Das ist ja ein Stichwort, das eigentlich auch aus der Kritik der politischen Ökonomie von Marx kommt, wo er im Kapital beschreibt, wie der Wert zustande kommt. Und jetzt taucht hier dieses Stichwort gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit in einem anderen Zusammenhang wieder auf. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren, wie die gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit da ein Schlüssel sein kann für eine sinnvolle Verteilung.
Also sie beziehen sich auch in dem Konzept direkt auf Marx. Also klar, es ist richtig, was du gesagt hast, die gesellschaftliche durchschnittliche Produktionszeit spielt auch in der Kritik der politischen Ökonomie eine Rolle. Aber da muss man nochmal differenzieren. Also ich denke, die Kritik wird auch in der Reihe kommen, dass halt Leute sagen, okay, ist das nicht das Gleiche wie eigentlich der Wert oder ist das nicht irgendwie das Gleiche wie bei Proudhon, weil sie da auch über so Arbeitsstundenzettel reden etc. Aber das muss man nochmal auf jeden Fall differenzieren. Weil, also zum Beispiel die gesellschaftliche durchschnittliche Produktionszeit stellt sich ja im Kapitalismus so dar, dass sie sich halt erst der Wert auf dem Markt realisiert. Und das ist immer erst nach der Produktion. Also du hast irgendwie produziert und auf dem Markt zeigt sich dann, je nachdem, wie sich der Wert realisiert, ob du sozusagen so schneller warst als der gesellschaftliche Durchschnitt oder irgendwie länger produziert hast. Und bei denen geht es eben darum, also sie reden ja ganz klar von einer, also im Gegensatz zu so einer kapitalistischen Ex-Post-Produktion, also wo es darum geht, dass erstmal produziert wird und dann guckt, ob das gesellschaftliche Bedürfnis befriedigt wurde, das ist eine Ex-Ante-Produktion. Also erstmal wird geguckt, was muss überhaupt produziert werden und dann wird produziert. Und dann sagen sie halt, dass diese, sie nennen es gesellschaftlich durchschnittliche Reproduktionszeit, weil Produktion auch immer Reproduktion bedeutet. Das heißt, wenn ich irgendwie irgendwas herstelle, irgendeine Maschine, muss gleichzeitig die Maschine wiederhergestellt werden. Also das inkorporieren sie. Und sie sagen halt, dass das ein notwendiges Element ist, überhaupt erstmal einer gelingenden Planung von Produktion und Verteilung. Also das erstmal jetzt unabhängig von so einem Reziprozitätsprinzip, also dass man Produktion an Konsumption koppelt, also das so und so viel habe ich gearbeitet, so und so viel kriege ich dann vom gesellschaftlichen Produkt, sagen sie erstmal, okay, wir brauchen erstmal diese Rechnungseinheit, dass wir von jedem Produkt wissen, egal was in der Ökonomie wo produziert wird, verteilt wird, wir müssen erstmal wissen, wie viel Zeit steckt da drin. Da beziehen sie sich auf so eine bürgerliche Kritik an diesem Staat, an so staatssozialistischen Konzepten, also Misee zum Beispiel oder Weber hatten so irgendwie theoretisch ja angeblich die Unmöglichkeit des Kommunismus bewiesen, aber halt von so einem über eine Zentralinstanz organisierte Ökonomie. Das haben halt diese bürgerlichen Kritiker eigentlich kritisiert. Und sie würden halt als Reaktion sagen, dass das halt, wie gesagt, also dass durch so eine zentrale Instanz organisierte Ökonomie wirklich keine zufriedenstellende Produktion und Verteilung organisieren kann. Und würde sagen, genau, dass es halt diese gesellschaftlich durchschnittliche Produktionszeit erstmal braucht. Sie haben aber eine andere Form, wie sie das berechnen. Also sie berechnen, das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, es geht ein bisschen zu doll in die Materie. Wer da nochmal das genauer wissen will, soll gerne heute Abend zu einem Vortrag kommen. Da zeigen wir nochmal genauer, wie durch dieses, was ich auch schon vorher meinte, durch diese Ex-Ante-Produktion es eben nicht dazu kommt, dass meine individuelle Arbeit dann weniger oder mehr gilt, sondern dass die individuelle Arbeit vollständig als gesellschaftlich gilt. Genau, und um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu Marx, also bei Marx gibt es eben auch diese, zum Beispiel in der Kritik des Gotha-Programms, redet er auch eben darüber, wie Kommunismus in den Grundzügen organisiert sein könnte. Oder auch im Kapital gibt es auch so Stellen, wo er eben sagt, es muss erstmal bekannt, die Arbeitszeit muss bekannt sein. Und dann machen sie aber halt, und das macht Marx auch, macht halt so ein Reziprozitätsprinzip, sie sagen halt, ich gebe so und so viel in die Gesellschaft an Arbeit rein und so viel kriege ich halt vom gesellschaftlichen Produkt. Auch Marx, bei Marx ist es auch so, er sagt dann auch, also es ist nicht nur das, natürlich kommen da auch noch viele andere Sachen rein, da kommt noch erstmal müssen Leute, die nicht arbeiten können, müssen davon finanziert werden, soziale Einrichtungen etc. Und das machen die Gruppe Internationaler Kommunisten auch und sagen auch so, dieses Reziprozitätsprinzip ist nicht, also das wäre eine gesellschaftliche Entscheidung, ob wir das wollen oder nicht. Also sie sagen schon, das ein besseres Konzept wäre auf jeden Fall, wäre dieses einfach Nehmen nach Bedürfnissen. Das heißt, es ist egal, wie viel du eingegeben hast, du kannst dir einfach ein gesellschaftliches Produkt nehmen, weil du irgendwie in der Gesellschaft teilnimmst. Und dazu machen sie auch, schreiben, also das schreiben sie auch und beschreiben sie, wie das funktionieren kann. Genau, aber ich denke halt, also dieses, über das Reziprozitätsprinzip kann man streiten. Ich persönlich finde, das kann in gewissen Bereichen, hat es immer noch seine Berechtigung. Also wenn irgendwie Grundbedürfnisse und so befriedigt sind, dann könnte es auch immer noch für so sehr, sehr erweiterte Bedürfnisse auch so eine Art Reziprozität geben, weil wenn jemand irgendwie unbedingt 10 Schwimmbäder haben wollen, dann wäre es auch ein gesellschaftlicher Zwang, wenn mich die Gesellschaft jetzt zwingen würde, da mitzuarbeiten. So, also weil arbeiten müssen wir irgendwie, um uns zu reproduzieren. Genau, und dann ist es halt ein Aushandlungsprozess. Man das macht alle Arbeiten und alle Arbeitsfähigen arbeiten ungefähr gleich viel oder es gibt halt so eine Reziprozität etc. Aber was man grundlegend sagen kann, finde ich, dass wir halt diese Recheneinheit brauchen. Das ist ganz wichtig. Ah ja, und da fällt mir noch ein. Sie haben halt auch eine Lösung, so ein bisschen, also das ist auch ein Ansatz dazu, wie man das löst, dass man in einer besseren Produktionsweise eigentlich so einen Widerspruch ausgesetzt ist, dass man auf der einen Seite halt irgendwie also diese lokalen Autonomien will, ne, dass sich die Arbeiterinnen selbst verwalten, ihre Betriebe besetzen, sich in Räten strukturieren, aber dass man gleichzeitig irgendwie Produktion als Ganzes ja organisieren muss, weil alle voneinander abhängig sind, was eben halt der Staatssozialismus so löst, dass es eben so eine zentrale repressive Bürokratie gibt. Und sie sagen halt eben durch diese Arbeitsstunde, da bieten sie eine Lösung mit, weil sie halt von so einer allgemeinen gesellschaftlichen Buchhaltung reden. Sie sagen halt, es gibt zwar eine zentrale Instanz, die hat aber eigentlich kaum Macht. Also das ist, da wird nur alles, wird halt Buchhaltung über die gesamte Ökonomie geführt. Genau, also da kommt rein, was die Betriebe gearbeitet haben, wie viel Arbeit da drin steckt, etc. Und damit haben sie irgendwie so einen Ansatz, das zu lösen, dass es irgendwie so eine notwendige Zentralinstanz gibt, die aber gleichzeitig nicht irgendwie dann wieder die Produzentinnen, also sich über die Produzentinnen erhebt und wieder so ein repressiver Apparat wird. Und das finde ich eigentlich interessant an ihrem Konzept. Und wer jetzt noch gleich denkt, oh, das ist doch, klingt doch gleich wie bei Proudhon und sowas, der kann gerne heute Abend kommen. Es gibt übrigens auch Audiomitschnitte, da reden wir dann auch nochmal kurz darüber, warum das nicht das Gleiche ist.
No, da gibt es also heute Abend die Möglichkeit zu diskutieren, aber ja nicht nur heute Abend, sondern die Veranstaltungsreihe geht ja dann auch weiter. Kannst du da vielleicht auch noch einen Ausblick geben, was bei dieser Veranstaltungsreihe dann noch diskutiert wird, außer jetzt zum Beispiel dieser Text zu den Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung?
Genau, auf jeden Fall. Heute ist die erste Veranstaltung, 19 Uhr, 10 übrigens. Also die Veranstaltung findet immer jetzt im Wochentakt im seit 10 immer um 19 Uhr an der Uni Leipzig statt, bis zum 22.11. genau. Und nächsten Dienstag haben wir dann auch sehr interessant erstmal so eine historische Einordnung. Ralf Hoffroger haben wir da eingeladen. Der Vortrag heißt Vom Sozialismus zur Wirtschaftsdemokratie, die Arbeiterinnenbewegung und ihre Forderung nach einer Demokratisierung der Produktion. Also er zeigt dann immer auf, was es so für verschiedene Vorstellungen gab, eigentlich von wie anders Produktion organisieren. Von früh Genossenschaftswesen bis irgendwie auch halt diese Rätekonzepte, auch in der Novemberrevolution, die dort eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Leider dann aber ja eben auch durch die Sozialdemokratie unterdrückt worden sind. Und ja eben auch sozialdemokratische Konzepte wie diese Wirtschaftsdemokratie, also das eigentlich halt, wie gesagt, also so eine soziale Marktwirtschaft oder sowas, halt diese sozialdemokratischen Konzepte, die ja einfach nicht funktionieren, wie empirisch dann irgendwie zu sehen ist. Aber genau, also der Vortrag zeigt einfach nochmal, inwiefern eigentlich auch so linke Bewegungen auch schon immer irgendwie Ideen hatten zu einer konkreten Produktionsweise. Das ist eigentlich irgendwie so ein Novum ist, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, wohin man eigentlich will. Genau, und dann die nächste Woche, dann am 15.11. kommt dann Christian Siefkes, der redet über Kommunismus. Also Christian Siefkes ist Informatiker, der sich viel so mit Open Source und so beschäftigt und dann zeigt, inwiefern eigentlich so Informationstechnologie auch genutzt werden kann, um ja selbstorganisiert und bedürfnisorientiert zu produzieren. Also er bezieht sich da auf so Projekte, wie gesagt, halt im Bestehenden, so wie also solche Commons, diese Gemeingüter, die es jetzt schon gibt, und wie man eigentlich mittels Informationstechnologie diese alternativen gesellschaftlichen Logiken verallgemeinern kann. Genau, das finde ich auch besonders interessant, weil ich denke, dass Informationstechnologie auch ein ganz, ganz wichtigen Teil davon von der Rede von einer bedürfnisorientierten Ökonomie darstellt. Und genau, und die Kommunisten konnten das natürlich noch nicht wissen so richtig. Obwohl es da auch interessante Sachen gibt von Castoriadis oder so, die auch schon über solche computerähnlichen Sachen reden. Genau, und im nächsten Vortrag, dann im letzten, am 22.11., wird Rüdiger Matz zu uns kommen. Der wird dann nochmal über dieses Kommunismus-Konzept sprechen und es kritisieren, weil er hat da auch schon Text dazu geschrieben. Genau, seine These ist, dass sozusagen Open Source und materielle Produktion natürlich nicht so einfach gleichzusetzen. Ich glaube, also Christian Siefkes bespricht das schon auch. Aber also Rüdiger Matz wird dann schon auch noch ein anderes Licht darauf werfen, hat sich auch noch mit anderen Konzepten auseinandergesetzt, wo ich hoffe, dass er die eigentlich auch nochmal besprechen wird, zum Beispiel dieses Paricon-Konzept etc. Aber da werden nochmal so Problematiken aufgeworfen.